Es ist immer gut zu wissen, warum man etwas tut. Ich möchte euch von einem Hobby erzählen, das ich nebenbei noch habe. Vor 2 Jahren habe ich angefangen bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil die Feuerwehr neben meiner Gemeinde war. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte da beginnen. Warum mache ich das? Weil ich Menschen in ihrer Not begegnen möchte. Und es gibt 2 Bibelverse, die mich da inspirieren. Das eine ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit allem, was dich ausmacht, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte Menschen in ihrer Not begegnen und weil ich es gelernt habe und ausgerüstet bin, ihnen helfen, wenn sie in Not sind. Es gibt noch einen 2. Vers, da heißt es, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist das, warum ich bei der Feuerwehr bin. Aber die Feuerwehr ist nur ein Hobby. Und ich darf einen Beruf haben, nämlich als Referent bei Open Doors unterwegs zu sein, Gemeinden zu besuchen und einzuladen, ins Gebet hineinzukommen. Brücken bauen zwischen der verfolgten Kirche und hier dem GFC zum Beispiel. Und das ist ein Privileg. Warum? Weil unsere Geschwister das Gebet brauchen. Wenn wir sie fragen, was braucht ihr, wie können wir euch helfen, dann ist das Gebet das Erste. Bitte betet für uns. Als ich mit meinem Sohn unterwegs war bei uns auf der Bundesstraße, da haben Autos angehalten. Und es war ein Unfall und ich habe gemerkt, der ist so frisch, dass wir nicht weg können. Und ich bin ausgestiegen und habe geholfen. Viele sind sitzen geblieben oder weitergefahren. Und da war ein Mann, der war eingeklemmt und ich habe 3 Leute reingesetzt, die sich um ihn kümmern. Und es ging um sein Überleben. Als die Feuerwehr dann kam, eine Crashrettung raus, er hat überlebt, aber mich hat es berührt. Und ich habe mich gefragt, was würde ich tun, wenn mein Sohn, der neben mir im Auto saß, derjenige gewesen wäre, der da im Auto um sein Überleben gekämpft hat. Und ich glaube, ich würde anfangen zu beten und ich wünsche mir das, dass ich ins Gebet gehe und Gott bestürme und sage, Gott, das ist mein Sohn. Und ich würde bei mir in der Gemeinde anrufen und sagen, hey, bitte betet mit uns, dass wir Eltern stark sein können und dass Gott ihm Kraft gibt und ihn leben lässt. Und ich würde auch bei Philemon anrufen, da ich ihn jetzt kenne und sage, hey, bitte betet mit mir. Betet mit für meinen Sohn, für euren Bruder. Und das ist das, wo ich heute Abend euch einladen möchte, nicht für meinen Sohn, sondern für unsere Brüder und Schwestern der Verfolgung zu beten. Hey, sie brauchen unsere Gebete und sie wünschen sich das, dass wir uns mit ihnen eins machen und für sie beten, mit ihnen beten. Darum bin ich heute Abend auch hier und ich möchte euch einladen, dass wir das heute gemeinsam tun. In der Bibel gibt es einen Vers. Jawohl. Und dieser Vers. Jetzt. Der steht in 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hey, wir sind eins mit unseren Geschwistern. Zum einen hier rechts und links, auch wenn wir aus unterschiedlichen Gemeinden kommen. Wir sind eins, wir sind eine Einheit. Einheit in Christus. Und das ist auch mit unseren Geschwistern im Irak oder in Nigeria oder wo sie sonst sind. Wir gehören zusammen. Und das ist das Erste, was wir verstehen dürfen. Wir gehören zusammen als Leib Christi. Und wenn ein Teil leidet, dann dürfen wir, dann sollen wir mitleiden. Wenn ein Teil geehrt wird, dann sollen wir uns mitfreuen. Und deswegen die Frage am Anfang, bin ich bereit, mich mit meinen Geschwistern zu verbinden und mit ihnen mitzuleiden? Und es gibt Situationen im Leben, wo wir Ja sagen dürfen. Das ist bei der Taufe, das ist, wenn man vorm Traualtar steht, ja, ich will mit dieser Frau leben. Und auch hier darf die Antwort sein, ja, ich will. Ich will mit ihnen beten. Mir ist ein Vers wichtig geworden, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt. Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und wenn wir auf die Verse davor schauen, dann ist davon die Rede, wo Jesus sagt, hey, ich war hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. 6 Bereiche werden hier aufgelistet und dann fragen die Gläubigen, Herr, wann haben wir das getan? Und dann kommt diese Antwort, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich liebe meine Frau und ich freue mich, wenn ich ihr was Gutes tun kann und wenn meine Liebe sichtbar werden darf und sie sich dann darüber freut. Und ich liebe auch Jesus Christus und ich freue mich, wenn meine Liebe sichtbar werden darf und er sich darüber freut. Und dieser Vers sagt mir, Herr Jesus freut sich, wenn ich was für ihn tue. Und das kann ich tun, wenn ich mich um einen meiner Brüder kümmere. Wenn ihr euch umschaut, rechts und links, einen von unseren Geschwistern was Gutes tue. Hey, wie genial ist es? Wie viele Möglichkeiten gibt Jesus uns? Und dazu gehören auch unsere Geschwister, die weit weg sind, ihnen was Gutes tun. Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Zeit für sie zu haben und wenn sie weit weg sind, für sie zu beten. Ihnen was Gutes tun. Und dazu darf ich uns einladen und das werden wir auch miteinander tun. Gott kennt keine Grenzen. Das Gebet kennt keine Grenzen, keine Ländergrenzen und keine Gefängnismauern. Nichts kann das Gebet aufhalten. Und deswegen ist das, was sie sagen, hey, betet für uns, betet mit uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben können und an Jesus festhalten. Und dazu wollen wir keine Aldi-Gebete sprechen, sondern konkret beten. Was ist ein Aldi-Gebet? Herr, segne Aldi-Christen weltweit. Nee, wir wollen konkret in Situationen hineinbeten, konkret für sie einstehen und sie segnen. Seinen Willen über der Situation ausbeten. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, bevor wir ins Gebet gehen, von der Sarah. Sarah aus Bagdad. Sie ist in einem christlichen Viertel aufgewachsen und sie hat sich gefragt, was ist da dran an dem, dass meine Freundinnen immer in die Kirche gehen. Und eines Tages war sie dort und hat eine Bibel bekommen. Und sie hat angefangen, darin zu lesen und die Unterschiede zum Koran zu entdecken. Ihr Vater hat gedacht, das ist nur eine Phase, die dann irgendwann vorübergeht. Aber sie hat sich für Jesus entschieden. Und als der Vater gemerkt hat, es ist nicht nur eine Phase, dann hat er gesagt, hey, ich möchte diesen Gott auf die Probe stellen. Und er hat seine Tochter genommen und hat sie im Zimmer eingesperrt. Hat das Handy abgenommen, hat zugesprochen, hat gesagt, jetzt soll dein Gott dir helfen. Und Sarah war in diesem Zimmer eingesperrt, ohne Nahrung, 10 Tage. Und sie hat jede Nacht den gleichen Traum gehabt, dass da ein Licht kommt, dass Jesus kommt und dass er sie rausführt. Nach 10 Tagen kam ihr Vater, hat die Tür aufgemacht und gesagt, ich habe versagt, ich habe dich nicht zu unserem Glauben erzogen. Morgen wirst du heiraten, einer deiner Neffen, einer deiner Verwandten, und er wird dich dann auf den richtigen Weg bringen können. Und er hat sie wieder eingesperrt und als sie das gehört hat, war sie an ihrem tiefsten Punkt. Sie hat gezweifelt an Jesus, hat gebetet, dass sie da rauskommt, weil das, was dann passiert in so einer Ehe, in so einer Zwangsehe, das ist schrecklich. Und sie hatte einen Traum. Und Jesus hat sie an dieser Nacht rausgeholt. Er kam zu ihr in einem Licht, hat sie durch die verschlossenen Türen rausgenommen, hat sie in ein silbernes Auto gehockt. Und als sie am nächsten Morgen aufgewacht ist, war sie in einem Hotel im Norden. Der Hotelangestellte kam und hat ihr Essen gebracht. Und weil eine Frau nicht alleine ist in dem Land, hat er den Vater informiert. Und der Vater kam nach 2 Tagen und hat gesagt, wie ist es passiert? Wie bist du aus dem Zimmer rausgekommen? Und die Sarah hat gesagt, du hattest mein Handy, es war abgeschlossen. Aber weil du Gott auf die Probe gestellt hast, hat er mich rausgeholt, der lebendige Gott. Und der Vater hat gesagt, die Überwachungskameras, nichts war drauf zu sehen. Auch die ganzen Grenzposten, die sie passiert haben, dort war sie nicht zu sehen. Ein Wunder. Und Sarah ist im Norden geblieben und hat sich taufen lassen. Ihr Vater hat gesagt, für mich bist du tot. Er hat sie aus dem Stammbuch ausradieren lassen und aus der Familie gestrichen. Sie ist jetzt in der Gemeinde oben im Norden und sie wünscht sich, dass ihr Vater, der Jesus und diese Wunder erlebt hat, doch auch zum Glauben kommt. Dass wir mit dafür beten, dass ihr Vater den lebendigen Gott annimmt. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Wir haben ein paar Gebetsanliegen hier aufgelistet. Wir haben von Pastor Daniel einige Anliegen gehört. Wir haben das Wunder von Sarah gehört, wie er übernatürlich eingegriffen hat. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir aufstehen, in kleinen Gruppen zusammensitzen, Also dürft auch sitzen bleiben. Aber wenn es wirklich ist, aufstehen zu zweit, zu dritt und dass wir eine Gebetszeit für den Irak haben.
Ja, wir haben schon einiges über den Irak gehört, aber ich werde auch ein paar Takte noch zu mir sagen. Samuel, 30 Jahre jung, auch Mann einer Frau und Vater eines Sohnes. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen, um mit euch dieses sehr wichtige Anliegen, Gebet und Verfolgung, zu vertiefen, indem wir in das Land Nigeria schauen. Ja, wie wir auf der ersten Folie schon sehen können, dieses Bild sieht recht trostlos aus. Das ist in der Betuwe-Ebene in Nigeria aufgenommen worden und dort leben mehrere tausend Christen, die sich 40 Toiletten teilen müssen. Und man kann sehen, das sind so kleine Hütten, ja, so kleine Zelte, wo gerade eine Doppelmatratze reinpasst und das ist dann dein Zuhause. Man könnte sagen, Gott, wo bist du? Aber es gibt dort Christen, die haben eine Hoffnung in sich, die weit stärker ist, als den jetzigen Zustand so zu ertragen. Denn die Hoffnung geht über den Tod hinaus. Und wir wissen ja, die Bibel schreibt auch darüber, zeitliche Leiden, ewige Freude, ja. Und Leid vertieft unseren Glauben. Und dieses Leid schafft wiederum, ja, Geduld und dann kommt am Ende die Hoffnung. Und in der Subsahara-Region, das heißt alles, was unterhalb der Sahara-Wüste ist, sind etwa 16 Millionen Christen auf der Flucht. Man spricht von 34,5 Millionen Menschen und 16 Millionen sind davon Christen. Und dieses Bild wurde, wie gesagt, in Nigeria aufgenommen. Und wir schauen mal auf die nächste Folie. Nigeria, ja, ein Land, wo es eigentlich prozentual sehr viele Christen gibt und man denken könnte, wie kann es sein, dass es dort so Verfolgung gibt? Und es ist das Land, wo es die meisten Morde an Christen gibt. Dort kann man sagen, gibt es jährlich bis zu circa 5000 Christenmorde. Und das ist das Land, wo einfach, wie gesagt, die meiste Gewalt vorherrscht gegen Christen weltweit. Es ist nicht Nordkorea, was man meinen oder denken könnte, da Nordkorea schon seit vielen Jahrzehnten fast immer die Nummer 1 beherrscht, aber Nigeria auf Platz 6 ist in den letzten Jahren immer mehr nach vorne gerückt, während es vor wenigen Jahren noch auf Platz 12 war und so weiter, ist es in, ja, man kann sagen, den letzten 3 Jahren immer steiler nach oben gerutscht, weil die Gewalt zunimmt. Und in Nigeria ist es so, dass eigentlich, man kann sagen, hauptsächlich der sunnitische Islam vorherrscht. Dann gibt es noch, ja, andere Religionen wie orthodoxe Kirche, auch, ja, das Judentum gibt es auch. Aber man kann sagen, dass dieser sunnitische Islam eigentlich, ja, alles mehr oder weniger beherrscht, besonders im Norden. Aber man kann auch hier sehen, dass Islam und Christentum sich eigentlich nicht vertragen. Und wenn es in Deutschland vielleicht schön ist, wenn du einen Namen hast, der biblisch klingt, kann es in Nigeria dir zum Verhängnis werden. Wenn dort Menschen mitbekommen, dass du Joy oder Peace oder sonst wie heißt, oder Samuel oder Daniel oder und so weiter, kann es bedeuten, bist du Christ? Und wenn das dann noch rauskommt, kann es sein, dass du sofort auch mit dem Tod bestraft wirst. In den letzten 3 Jahren wurden ca. 15.000 Christen dort ermordet und es ist damit die höchste Mordrate an Christen weltweit. Schauen wir weiter. Wie schon gesagt, im Privatleben oder Familienleben, wenn es dort so ist, dass der eine Teil der Familie muslimisch ist, auf einmal bekehrt sich einer deiner Mitglieder oder deiner Familienglieder zum christlichen Glauben, kann es sein, dass du, ja, schikaniert wirst und wirklich um dein Leben rennen musst. So wie wir das schon gehört haben, Also die Flüchtlingskrise in Nigeria mit 16 Millionen Christen ist in vollem Gange. Das bedeutet, viele Christen müssen einfach fliehen, weil sie nicht mehr ein sicheres Zuhause haben. Das heißt, dieser Strom in der Subsahara-Region scheint kein Ende zu nehmen. Wie ist das im gesellschaftlichen Leben? Leben im Staat. Und das vielleicht noch zur Erläuterung. 16,7 ist hier das Höchste. Und das sehen wir auch, Auftreten von Gewalt, 16,7. Aber nun zu den Themen Leben im Staat, gesellschaftliches Leben. Christen wird zum Beispiel die Wasserversorgung unterbunden, weil sie einfach nur an Jesus glauben. Das heißt, viele Christen müssen teilweise lange Märsche von mehreren Stunden auf sich nehmen, damit sie überhaupt an sauberes Wasser hinkommen, obwohl die nächste Quelle vielleicht nur wenige hundert Meter um die Ecke wäre. Aber weil sie Christen sind, ist ihnen das versagt. So, man kann sagen, der christliche Glaube in Nigeria ist schwer umkämpft. Und man könnte denken, hat Gott sie verlassen, weil die Gewalt einfach so stark zunimmt. Das war vor wenigen Jahren noch nicht so stark. Und es sind Boko Haram oder Fulani-Hirten, die dort ihr Unwesen treiben. Gehen wir auf die nächste Folie. Das ist Mary. Und Mary kommt aus Nigeria. Und sie war, wie viele andere Christen, eines Sonntagmorgens auf dem Weg in die Versammlung, um mit anderen Christen Gottesdienst zu feiern. Sie ging mit ihrer Schwester, und Mary und ihre Schwester waren voller Freude und freuten sich auf die Gemeinschaft. Doch dann wurde diese Gemeinschaft, diese Versammlung gestört, und es kamen Fulani-Hirten, Fulani-Krieger, ja, um diese Versammlung zu stören. Und sie und ihre Schwester wurden getrennt, während ja, Mary versucht hat, ihre Schwester nachzurennen und zu sagen, wo bist du? Ich suche dich. Und sie haben sich aus den Augen verloren. Während ihre Schwester in die Freiheit kam, ist Mary direkt in die Hände des Fulani-Anführers gelaufen. Wurde dann mitgenommen, verschleppt und für 54 Tage in einem dieser Lager festgehalten. Mary hat dort Missbrauch erlebt, sie wurde wie als Sklavin behandelt und musste dort für die Anführer kochen, musste alles machen, was sie ihr gesagt haben. Aber Mary hat es wie einem Apostel Paulus gleichgetan und hat auch in Verfolgung gedient und hat dafür gebetet, dass Gott ihr doch offene Türen gibt, dass sie trotzdem das Evangelium von Jesus Christus verkündigen kann. Und so hat sie mit drei Fulani-Hirten, Kriegern, ja, das Evangelium geteilt. Und sie hat dann gesagt, Gott gab mir Kraft und Mut. In all dem Leid, in all der Herausforderung hat Mary doch gespürt, dass Gott mit ihr ist und dass Gott ihr Kraft und Mut gab, wirklich das Evangelium zu teilen. Und das erinnert mich auch immer wieder an die Briefe des Apostel Paulus oder die allgemein die neutestamentlichen Briefe, denn diese Briefe wurden auch in Gefangenschaft geschrieben. Und so könnte es auch ein Satz von dem Apostel Paulus sein, wie Gott ihm Kraft und Mut gab. So heißt es auch einmal im Kolosserbrief: Betet für mich zum Herrn, dass der Herr mir eine offene Türe gibt, dass ich das Evangelium weitergeben kann, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Und so hat es auch Mary getan. Nach 54 Tagen kam sie in die Freiheit. Sie kam in die Freiheit. Und sie hat erlebt, wie sie in einem Traumazentrum von Open Doors in Nigeria heilen durfte und ihren Frieden finden durfte. Während dieser Zeit entstanden auch die Aufnahmen. Ja, sie konnte dort ein Interview geben und ihre Geschichte teilen. Und kurz nach diesen Aufnahmen ist Mary verstorben bei einer Komplikation einer Operation. ihr Wunsch und auch der Wunsch ihrer Familie war es, dass die Aufnahmen trotzdem veröffentlicht werden sollen. Und so ist diese mutige Zeugin Christi viel zu früh von dieser Erde gegangen. Während sie das Evangelium in Unterdrückung verkündigt hat, in Sklaverei und Gefangenschaft, können wir es gleich mehr in Freiheit. Lasst uns weiterschauen. Das Evangelium, eine Brücke vom Tod ins Leben, das ist es, warum unsere Geschwister verfolgt werden. Nicht, weil sie eine Mitgliedskarte haben oder weil sie Mitglieder einer Gemeinde wären oder traditionelle Kirchgänger wären. Nein, weil sie das Evangelium von Jesus Christus in sich tragen. Was ist dieses Evangelium? Es ist die frohe Botschaft, aber es ist auch herauszufinden, wann ist es die frohe Botschaft? Denn wir können alle sagen, Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. Aber wenn wir uns nicht unserer Sünden bewusst sind, können wir auch nicht die frohe Botschaft annehmen. Und das Evangelium ist Kern dafür, dass unsere Geschwister verfolgt werden. Lasst mich das Evangelium in wenigen zwei Sätzen versuchen zu erklären. Wenn du einen Mensch fragst, ob er gut oder böse ist, wird der eine sagen, ich bin schlecht. Und der andere wird sagen, ich bin gut. Wenn du den, der sagt, ich bin gut, weiterfragst, hast du schon mal gelogen, hast du schon mal gestohlen, wird relativ schnell klar, dein Zustand ist Sünder. Denn jeder Mensch hat vielleicht schon mal gelogen und was gestohlen. Nur die Konsequenz ist überall anders. Wenn du dann weiterfragst, glaubst du an Jesus Christus, dass er dir Vergebung schenken kann, ist es bei dir, ob du es annimmst oder nicht. Und die Konsequenz ist in Deutschland anders wie in Nigeria. Wenn wir in Nigeria das Evangelium annehmen, kann das Leben oder Tod bedeuten. Das Evangelium ist die Kraft zur Errettung. Und wenn du jahrelang in einem muslimischen Kontext aufgewachsen bist, auf einmal hörst du diese Botschaft und realisierst, ich kann nicht mehr anders, als diesen Jesus zu verkündigen. Denn dir war die Knechtschaft des Islams bewusst. Dann fragst du dich zweimal, ob ich Jesus nachfolgen will. Denn wie wir sehen, in Nigeria kostet die Nachfolge meistens oder sehr oft das Leben. Das nur für uns als Herausforderung und als Gedanke. Denn das Evangelium sollte in allem die Basis bleiben. Schauen wir weiter. Christen in der Verfolgung sagen, bitte betet für uns, damit wir der Verfolgung standhalten. Und so haben wir es kürzlich von einem Pastor aus Ägypten gehört, bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir standhalten können, dass wir treu bleiben. Und so war unser Leiter von Open Doors, Markus Rode, dieses Jahr in Nigeria, in diesem Traumazentrum, und ist dort einem Pastor begegnet. Dieser Pastor heißt Pastor Gideon. Und Pastor Gideon hat letztes Jahr um die Weihnachtszeit seine 5 Kinder und seine Frau verloren, während terroristische Gruppierungen um die Weihnachtszeit sein Dorf stürmten, hat er seine 5 Kinder und seine Frau verloren, nachdem sie zu Märtyrern wurden. Man könnte sagen, warum lässt Gott das zu? Aber diese Hoffnung, die trotzdem in den Augen von Pastor Gideon zu sehen war, zu wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod, diese Kraft trägt nur der christliche Glaube in sich. Denn wir wissen, Mohammed blieb im Grab und auch Buddha blieb im Grab und viele andere religiöse Führer oder ideologische Alleinkämpfer, sie alle blieben im Grab. Aber von Jesus wissen wir, dass er uns Hoffnung gibt. Und so sagen die Christen immer wieder, bitte betet für uns. dass die Verfolgung nicht aufhört, aber dass wir treu bleiben können. Und eine Statistik hierzu: von 99 Christen in der Verfolgung gibt es nur einen, der treu bleibt. Das vielleicht mal für uns als realistische Statistik. Unsere Experten sind jedes Jahr erneut auf der Suche herauszufinden, wie verhält sich die Verfolgung und wie ist sie tatsächlich. Lassen wir unser Gebet nicht irgendwo an der Decke verhallen, sondern gehen wir auf unsere Knie und beten und rufen Gott, den Allmächtigen, an, dass er doch diese einen erhält und dass noch mehrere dazukommen, dass die Statistik sich verändert, dass Christen in der Verfolgung spüren, dass sie durchgetragen sind. Gehen wir auf die nächste Folie. Wir tun uns sehr schwer mit Gebet, vor allem wenn wir noch nicht in den Geschmack gekommen sind, Gebetserhörungen erlebt zu haben. Denn durch das Gezeugnis einer Gebetserhörung schmecken wir erst einmal, unser Gott ist lebendig, er lebt und er beantwortet Gebete. In diesem Buch können wir nachlesen, was Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, im Gebet erlebt hat. Ich habe einmal einen Satz gehört, der mir sehr nachgegangen ist. Echtes Stehen im Glauben beginnt auf den Knien. Und fragen wir uns immer wieder selbst, warum uns an manchen Punkten der Durchbruch fehlt oder der Tiefgang. Manchmal braucht es einen Tiefgang auf den Knien vor Gott, damit wir wieder neu fokussiert sind. Und so beschreibt auch Bruder Andrew in seinem Buch, wie wir das Gebet neu lernen dürfen oder inspiriert werden dürfen. Gehen wir auf die nächste Folie. Ich möchte enden mit einer Geschichte aus der Bibel. Wir alle kennen die Geschichte des Volkes Israels, als es in der Wüste war und Mose sehr oft mit seinem Latein am Ende war, weil er sich gedacht hat, dieses Volk wird niemals ins verheißene Land kommen. Und so war es, dass dieses Volk gesagt hat, Gott, wir wollen deine Führung nicht mehr. Und dieser Mose, der schafft es schon gleich gar nicht. Und sie haben wieder gemurrt, und wir kennen dieses Wort, dieses ständige Murren des Volkes Israels. Und so sagte Gott dort in der Wüste, ich werde dieses Volk vernichten, ich werde es vertilgen. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Also Mose hat ganz einfach zum Herrn gebetet und hat zu Gott gesagt, wenn du jetzt dieses Volk vernichtest, es werden die Ägypter hören und sie werden dich wahrscheinlich auslachen, denn dieser Gott konnte sein Volk zwar befreien aus der Knechtschaft in Ägypten, aber hat es am Ende doch in der Wüste vertilgt. Was ist das für ein Gott? Und die umliegenden Nationen werden das dann auch noch erfahren. Was hat Mose hier getan? Er hat Gott daran erinnert, was für ein Gott er ist. Lang von Güte, groß an Gnade und von ganz, ganz großer Geduld. Mose aber sprach zum Herrn. Wann gehen wir her und sprechen zum Herrn und sagen ihm, das steht in deinem Wort, das sind deine Verheißungen, und fangen an, in die Fürbitte zu gehen, zu sagen, du bist ein Gott voller Gnade, voller Bewahrung, voller Schutz und all diesen guten Dingen. Bewege jetzt deinen Arm für unsere Geschwister in der Verfolgung. Lasst uns wie Mose werden, lasst uns diese Mentalität haben, auch für unsere Geschwister. Und wir wollen auch jetzt nochmal eine Zeit des Gebets haben, wo wir intensiv für Nigeria beten. Dass Gott seinen Arm bewegen möchte über diesem Land. Lasst uns dafür beten, dass Kraft und Mut in den Glauben unserer Geschwister kommt, so wie bei einer Mary. Für die Verfolger, dass sie Jesus kennenlernen oder dass Jesus ihnen begegnet, dass sie Versorgung praktisch wie geistlich erleben. Lasst uns für die Regierung Nigerias beten und dass Gott, Gottes tiefer Friede sie in allem begleitet. Lass uns es gleich tun wie gerade eben, dass wir in Gruppen zusammenstehen. Und ich werde dann direkt überleiten zu einem musikalischen Beitrag. Aber lasst uns jetzt erst ins Gebet gehen. Ja.
Der Vater, wir danken dir, dass du treu bist und dass deine Treue unseren Verstand übersteigt. Danke, dass du dich erbarmst und dass wir das in so vielen Geschichten hören können. Aus der Verfolgung, dass du treu bist, so wie wir es in dieser Geschichte von einer Sarah gehört haben oder in vielen anderen Geschichten. Du zeigst, dass du treu bist. Gott, wir kommen zu dir und wollen auch dir das alles hinlegen, was wir gehört haben und wollen das in unserem Geist verarbeiten. Danke, dass du deine Gemeinde baust und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Danke, dass das dein Wort ist und dass dein Wort für immer bestehen bleibt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Noch ein Hinweis, wie wir die Monatsmagazine schon liegen sehen haben. Ihr dürft sie gerne ausfüllen. Es gibt hinten drauf diese Ja-Karten, gerne einfach ausfüllen, wenn es euch bewegt oder wenn ihr es einfach verarbeiten wollt. Ihr werdet dann dieses Monatsmagazin monatlich nach Hause bekommen, wo ihr mitbeten könnt. Dort gibt es einen Gebetskalender, wo ihr konkret auch mitbeten könnt. Wenn ihr wollt, füllt es gerne aus. Gottes Segen.
Sollten wir gehen, wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Und du schenkst uns Lebensglück. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Lebensglück. An deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. An deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du mich fest, an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, in deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?